So, ich glaube, wir können anfangen. Herzlich willkommen alle hier zu dem kurzen Vortrag hier über die Möglichkeiten von Prozessoren. Und ich beschränke mich also, oder ich versuche mich eigentlich heute wirklich ausschließlich auf Embedded Systems und damit eben auf die Embedded Prozessoren dann auch zu beschränken in diesem Vortrag. Mein Name ist Wolfram Leuthard. Vielleicht war der eine oder andere schon mal hier bei einem Vortrag von mir. Ich mache immer so ein bisschen was Hardware-orientiertes, Linux irgendwie. Und ich war auch etwas erstaunt, dass ich hier in dem Kernel-Strang laufe, weil das hat, was ich heute berichte, eigentlich überhaupt nichts mit dem Kernel zu tun. Also vielleicht für die, die jetzt wahnsinnig enttäuscht sind, es gibt nur die Chance, jetzt schnell zu verschwinden. Also ich werde wirklich nichts über den Kernel machen. Wobei allerdings so Richtung Hardware wird es schon gehen. Und wie gesagt, einfach embedded. Nochmal ganz schnell zur Wiederholung oder als Einführung. Wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen den Mikroprozessoren und Mikrocontrollern? Mikroprozessoren, ganz klar, die sind darauf getrimmt, einen riesigen Durchsatz zu haben, aber machen sonst eben nicht sehr viel. Ja, die haben großen Cache-Speicher, sind oft CISC-Maschinen, also mit einem wirklich ganz großen weiten Befehlsatz, und im Gegensatz dazu sind eben dann diese Mikrocontroller, die meistens etwas weniger stark sind, oft RISC-Prozessoren sind, aber natürlich auch, also die freie Chipfläche, die zur Verfügung steht, die wird einfach benutzt noch, um da viel Hardware reinzukriegen, viel Peripherie reinzubringen, Schnittstellen, Speicher, volatiler Speicher, nicht volatiler, tiefer Speicher, Oszillatoren, analoge Komponenten und so weiter. Also so ist eigentlich der Unterschied, wobei dieser Unterschied, der verschwindet heute eigentlich. Ja, und ich denke, am besten sieht man das bei diesen ARM-Prozessoren. Die nennen sich zwar Prozessoren, aber sind eigentlich alles Mikrocontroller. Ja, also wenn man da von Freescale, von TI, es gibt ja hunderte von Firmen, die solche ARM-Prozessoren herstellen in Lizenz, und die unterscheiden sich primär durch diese Dinge hier. Ja, Peripherie und eben was sonst noch außenrum, was man noch braucht für diese Rechnung, für diese Maschinen. Jetzt geht es aber natürlich heute noch weiter. Ja, Stichwort ein bisschen System on Chip. Ja, und bei diesen, da kommen noch weitere Komponenten dazu, Sensoren, Aktoren vielleicht sogar, irgendwie alles im gleichen Chip drin. Und man kann also wirklich sagen, man hat da einen kleinen Rechner oder eine kleine Anwendung, die auf nur einem einzigen Chip läuft. Ja, ein einziger Chip wird da nur noch verwendet. Und natürlich enthalten diese Typen von Prozessoren heute nicht nur eine Recheneinheit, sondern mehrere. Und diese mehrere Recheneinheiten, die wollen wir heute ein bisschen, oder will ich heute Ihnen ein bisschen erzählen, was gibt es da Neues. Und wenn man das sieht, also hier mal so ein Cortex A15 MP-Core, man sieht, der hat also hier vier solche ARM-schnelle Dinger, A15-Rechner drin und so weiter. Das ist also wirklich ganz toll. Ist hier auf dem Bild jetzt relativ wenig dargestellt, was da sonst noch alles dabei kommt. Aber der hat auf jeden Fall vier solche Rechner oder vier Prozessoren, wenn man sagen will, drin. Und man bezeichnet das also als symmetrischen Prozessor. Ja, oder auch als symmetrischen Prozessor. Und da gibt es natürlich auf der Softwareseite eine Menge, was man tun kann. Am ehesten natürlich einfach das SMP, symmetrisches Multiprocessing, wo auf Ebene von Threads oder von unterschiedlichen Prozessen vom Betriebssystem, von unserem Linux-Kernel, das verteilt wird auf diese unterschiedlichen Kerne und damit man natürlich ein echtes Multiprocessing bekommt, wenn man auf der Prozessebene bleibt. Die müssen irgendwie durch eine Interprozess-Communication miteinander kommunizieren. Bei Multithreading ist es ein bisschen komplizierter, wenn die auf gemeinsamen Speicherbereich oder gemeinsame Variablen zugreifen, wird es ein bisschen schwieriger, aber das ist eigentlich ein Thema, das ist heute gelöst. Ja? Auf Prozessebene. Viel interessanter wird es natürlich, wenn man noch sagt, naja, ich habe irgendeine Schleife zum Beispiel und warum soll ich diese Schleife nicht auf mehrere Kerne verteilen können? Das heißt, da wird der Compiler gefragt. Ja? Und das gibt es natürlich mit dem OpenMP heute auch. Das ist ein also der GCC kann das und der kann also wirklich, wenn man ihm das sagt, kann er irgendwelche Aufgaben innerhalb eines Programmes auf mehrere Kerne verteilen. Und da funktioniert das. Ganz kleines Beispiel dazu. Wir haben hier so eine kleine Rechnung, die wird 1 Million mal irgendwie mit unterschiedlichen Werten durchgerechnet. Und eigentlich brauche ich nur die eine Zeile hier dazu. Ich sage ihm, OMP, parallel, handelt sich um die Vorschleife, muss das dann auch mit einem bestimmten Flag kompilieren in dem GCC und dadurch wird die 160 Millisekunden normale Rechenzeit wird reduziert auf 90 Millisekunden, wenn ich da einen Rechner habe mit 2 Cores. Ja? Also das funktioniert auch relativ gut, schon auf der Compiler-Ebene. Man muss das sicherlich, es geht nicht alles, wenn die doch irgendwie miteinander abhängen, da die Werte, die hier berechnet werden sollen, wird es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Und man überlässt eigentlich dem Compiler dann die Sache, das dann vernünftig zu verteilen auf diese verschiedenen Cores. Ja? Viel, viel spannender wird das Ganze. Allerdings, wenn ich sogenannte asymmetrische oder heterogene Multiprozessor habe. Ja? Was ist das? Also wir haben hier wieder so ein Beispiel, so ein ARM-Core. Und der hat hier also so ein ARM Cortex A5 drin, als Hauptrecheneinheit, und hat aber auch noch einen zweiten ARM drin, ein ARM M4. Die ARM M-Kisten, das sind eigentlich eher leistungsarme Mikroprozessoren, die man da nochmal rein macht. Die sind ja auch schon relativ leistungsfähig, aber natürlich lang nicht so wie die ARM A. Und naja, jetzt, wie kann ich sowas einbinden? Kann mir irgendeine Bibliothek schreiben oder irgendetwas erfinden, wo das dann die Daten rüberschaufelt? Wenn der irgendwas machen will, schiebt das hier rüber. Wir machen das noch. Ich habe hier dann noch ein Neon drin, das ist ein SIMD. Ich erkläre noch, was das ist, eine SIMD-Einheit, wo der auch noch drin hat. Kann man eigentlich auch als Co-Prozessor bezeichnen. Dann haben wir den Cortex M4. Der hat sogar noch so einen kleinen DSP, so ein kleines digitales Signalverarbeitungseinheit hat der noch drin. Naja, und die möchte ich natürlich alle für mein Programm benutzen. Was kann ich machen? Ich schreibe eine Library für genau diesen Prozessor mit irgendwelchen Datenpfaden. Ja, wenn ich mit einem anderen Prozessor arbeiten will, mache ich das nochmal. Ja, muss ich das Gleiche nochmal machen, ein bisschen anders. Vielleicht nur ganz schnell einfach zum Abschließen. Man sieht hier diese Interfaces noch, die er hat. Also noch UART, Scan-Schnittstellen, Ethernet natürlich, USB, alles Mögliche hat er noch da drin. Alles im gleichen Chip. Ja. Hat er noch so Sicherheitsfeatures sind da noch drin in diesem speziellen. Und er hat natürlich auch die entsprechenden Ein- und Ausgänge noch, was Bildschirm und Touchscreen und alles Mögliche betrifft. Alles in einem einzigen Chip. Gut, ich komme mal zurück auf das Problem. Wie kann ich denn hier die miteinander in einer transparenten Weise zusammenarbeiten lassen? Ja, wie kann das funktionieren? Ja, und da machen wir mal schnell eine Abgrenzung, um zu schauen, naja, wo sind eigentlich jetzt die Unterschiede zwischen Device-Treibern, die ich zum Beispiel für die Schnittstellen ja heute schon überall habe, und zwischen irgendwelchen so Multicore-Frameworks. Das heißt, ja, also bei den Device-Treibern, da habe ich eigentlich immer Memory-Mapping. Das heißt, ich habe einen Speicherbereich in meinem Prozessor drin, wo ich Daten reinschreibe, lass es Konfigurationsdaten sein, lass es irgendwelche Daten, die ich kommunizieren will, sein. Die speichere ich da rein oder kopiere ich dort rein und dann nudelt mir die Hardware im Hintergrund und macht diese Aufgabe, die ich ihm sage. Ja, also relativ einfach, schreibt man einen Device-Treiber dafür und dann ist das eigentlich gegessen, dieses Ding. Allerdings sind natürlich diese Funktionsumfang von diesen Typen von zusätzlicher Hardware sehr, sehr, sehr begrenzt. Ja, es geht wirklich nur um Konfiguration, wo ich sagen kann, die Bitrate oder Datenformat oder sowas, aber die Funktionalität an sich ist eigentlich vorgegeben. Die ist vorgegeben. Und ist eigentlich datengetrieben. Ja? Und da ist jetzt im Gegensatz zu den Multicores, weil die will ich programmieren können, das sind vollständige Rechenmaschinen, da will ich ein Programm schreiben können, das Programm dort reinnehmen und dann soll der mir die Aufgabe erledigen. Das heißt, ich habe hier also wirklich die Übertragung von Code und Daten, die ich dort sicherstellen muss. Ja? Oft haben die auch gar keinen gemeinsamen Speicher, sodass ich da irgendwie über einen Speicherbereich die Daten übertragen kann. Da gibt es irgendwelche Frameworks, dann ich komme da nochmal drauf zurück. Und dann natürlich ganz wichtig, ein Cortex-M und ein Cortex-A, die programmiere ich einfach auch nicht gleich. Die haben unterschiedliche Programmiermodelle. Noch deutlicher wird dieser Unterschied vielleicht, wenn ich einen DSP habe, also so einen digitalen Signalverarbeitungsprozessor und so ein ARM-Core. Ja, die programmieren sich einfach völlig anders. Das ist nicht eine Frage der Sprache, sondern es ist eine Frage von der Denkweise, wie erstelle ich Programme für diese Cores, die dann wirklich auch optimiert sind, diese Programme. Naja, schauen wir mal ganz schnell an, was gibt es da? Die Liste ist sicherlich nicht vollständig. Also, ich habe vielleicht einen zweiten oder einen dritten unterschiedlichen Mikroprozessor da noch drin oder Mikrocontroller drin. Ja. Dann diese SMID-Einheiten, sage ich gleich dann noch was dazu. Floating-Point-Rechnungen, ARM-Prozessoren als RISC-Prozessoren sind eher schwach auf der Floating-Point-Seite. Ja. Und deshalb gibt es da Zusatzhardware, die das dann ein bisschen verbessern. Dann kann ich mir natürlich sagen, solche digitalen Signalprozessoren, DSPs, kann ich da reinhängen. Grafische Prozessoren, haben wir heute Morgen schon einen ganz tollen Vortrag darüber gehört, über diese GPUs und was sich dort tut. Man könnte sich vorstellen, FPGAs da noch mit reinzumachen, also wirklich Hardware, die ich vollständig auch konfigurieren kann auf Portebene. Und wie gesagt, die Liste ist sicherlich nicht abschließend. Kann man sich noch viel überlegen. Und jetzt möchte ich doch mal noch schnell sagen, weil vielleicht viele von Ihnen den Begriff SIMD nicht kennen. Ja, das ist eigentlich, also das steht für Single Instruction Multiple Data. Das heißt, ich kann mit einem Kommando kann ich mehrere Datensätze gleich bearbeiten. Ja, also hier zum Beispiel habe ich eine Operation Addition. Ja, und dann kann ich hier viermal die Addition mit unterschiedlichen Daten über die gleichen Register eigentlich verarbeiten. Ja? Und das nennt man also SIMD, gibt es eigentlich schon relativ lange. Und man hat hier natürlich im optimalen Fall, habe ich natürlich einfach eine Beschleunigung von 4. Ich kann gleich viel rechnen, vierfach parallel quasi. Ja? Auch das erkläre ich jetzt ein bisschen genauer, oder habe ich genauer erklärt, damit, weil wir es nachher noch brauchen für die bei den experimentellen Ergebnissen dann. Ja?
Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal später kommen wird, aber gibt es für diese Unterstützung im Compiler, sodass normale Programme das mitbenutzen können? Wenn ich sage mal, Kryptosoftware habe, würde die von solchen Sachen.
Ich komme da noch drauf, ja. Genau, ich komme da nachher noch drauf. Ja? Gut. Wenn man von heterogener Multiprocessing spricht oder asymmetrischem Multiprocessing, fällt einem natürlich sofort OpenCL ein. Ja, also diese Open Computing Language, die von der Kronos Group vorgeschlagen wird und heute auch schon relativ gut eingesetzt wird, fällt einem da natürlich dazu ein. Und das ist genau für solche Fälle wurde das gemacht. Ja, genau für diese Fälle. Ja, also das heißt, diese Programme, die dieses OpenCL quasi beinhalten, die können nachher über eine Library werden, die zur Laufzeit auf die verschiedenen Cores verteilt. Ja? Allerdings müssen die Programme natürlich so geschrieben sein, dass der Core das dann unterstützen kann. Ja, das ist eine eigene Sprache, kann man sagen. Ja, da gibt es eine eigene Spezifikation für diese Sprache. Und das ist eigentlich genau dafür gemacht, aber trotzdem gibt es ein kleines Aber. Naja, es ist heute doch noch sehr beschränkt auf relativ wenige Hersteller. Zum Beispiel Texas Instruments, die da relativ weit sind mit diesem DSP und ARM in ein Gehäuse da reinzumachen. Naja, die unterstützen das noch nicht. Ist eher so auf dem Desktop-Bereich wird das verwendet. Im Embedded-Bereich vielleicht noch etwas weniger. Ja? Und das Zweite, und das ist natürlich der Knackpunkt, das ist was wir gar nicht lieben, diese Libraries, die sind halt häufig closed sourced. Ja? Das heißt, Ich habe zwar das API, ich weiß zwar, wie muss ich meine OpenCL-Programme schreiben, da kommt ja das Open her, ich weiß das, ich kann mein Programm so schreiben, aber wie das hinterher gematcht wird in die unterschiedlichen Cores rein, habe ich keine Ahnung. Naja, und das ist natürlich schon ein bisschen ein Killer-Kriterium, meistens mag man das natürlich nicht so. Weiteres noch dazu, auf dem Embedded-System ist OpenCL einfach noch nicht sehr verbreitet. Ja, wir sind hier in der Version noch eine oder sogar zwei Versionen hinten dran und die Möglichkeiten, das zu verwenden, sind doch noch relativ sehr eingeschränkt auf den Embedded Systems. So, und jetzt haben wir uns gedacht, naja, lass uns doch da mal einen anderen Ansatz wählen. Und da ist ein Projekt daraus entstanden, das inzwischen auch auf SourceForge zur Verfügung steht, das Projekt SOSOC. System Optimization using System on Chip. Und da wollten wir eigentlich einen Versuch machen, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen als OpenCL, sondern wir haben gesagt, um wirklich, also vielleicht noch schnell das Ziel, erstellen eines Frameworks, das es erlaubt, Aufgaben in transparenter Weise auf asymmetrische Multicore-Prozessoren zu verteilen. Dabei soll statisches und dynamisches Dispatching möglich sein, sowie ein synchrones oder asynchrones Verhalten unterstützt werden. So viele, viele komische Worte drin. Ich versuche da jetzt ein bisschen Leben einzuhauchen, diesem doch eher abstrakten Ding. Also der Ansatz dafür ist, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht eine gemeinsame Sprache, die dann hinterher dispatched wird auf die verschiedenen Prozessoren, weil das ist ja doch immer eine, also entweder ist es überhaupt nicht optimiert, diese Sprache dann oder die Routinen, die ich damit implementiere, oder es ist halt immer dann so eine kleinste und kleinster Nenner irgendwie. Ja, ich muss irgendwie alles Mögliche und vielleicht sogar Zeug, was ich noch gar nicht kenne, damit reinbringen, um dann einigermaßen was Schlaues zu machen. Das ist so ein bisschen auch vielleicht ein Problem von OpenCL. Gut, dann wir haben gesagt, okay, lass uns doch Funktionen, Algorithmen optimiert für jeden Prozessor, für jeden Core schreiben. Das heißt, wenn ich eine Routine habe, sagen wir mal irgendeine Fast-Fourier-Transformation oder sowas, dann muss ich die einfach implementieren auf diesem Core, wo ich die nachher laufen lassen möchte. Ich kann die auch auf mehreren Cores schreiben oder zur Verfügung stellen. Wird natürlich dann interessant, wenn man da eine Bibliothek hat, wo die alle drinstehen. Und unser System dispatcht jetzt selber auf den Core, auf welchem Core man das am besten laufen lassen kann. Ja? Und das kann ich, also ich habe hier irgendwie so eine Funktion, foo, ja, den gebe ich Daten rein und ich kann hier mit diesem Parameter Core, kann ich nur sagen, soll der auf dem, sagen wir mal, ARM-Prozessor laufen oder auf dem Co-Prozessor 1 oder auf dem Co-Prozessor 2. Ja, das ist die Aufgabe vom Programmierer, das zu machen und der muss natürlich auch die Implementierung von dieser Funktion auf dem Hauptprozessor zur Verfügung stellen. Jetzt kann man natürlich sagen, was soll das? Der muss ja eh alles neu machen. Der hat doch überhaupt keinen Gewinn dadurch. Ja, das stimmt, aber den Gewinn wollen wir auch gar nicht. Sondern wir wollen einfach, dass er sich überlegt, wo will er das drauf laufen lassen und dann aber auch die Möglichkeit hat, sehr optimiert diese Funktionen mit den spezifischen Fähigkeiten von den einzelnen Prozessoren dann auch umsetzen zu können. Ja, also wirklich optimierte Lösungen. Und wo das Framework, unser SOSOC, ihm hilft, das ist bei der Entscheidung, auf welchem Core er das laufen lassen soll. Und jetzt schauen wir mal an, einmal dieses Wort statisch und dynamisch, was das bedeutet, und synchron und asynchron. Ja, auf der nächsten Folie. Zuerst den synchronen Modus. Ja, was macht das? Ich kann ihm sagen, hier ist also unser Core 0, unser ARM-Prozessor, unser Hauptprozessor, wenn man so sagen will. Ja, dort läuft, der ruft eine Funktion auf, wieder unser foo, und gibt dem als Parameter mit Core 0. Das heißt, das foo läuft jetzt auf dem Core 0. Ja, oder er gibt dem foo Core 1, dann läuft es auf dem Prozessor 1. Das heißt, es ist also ein statisches Dispatching. Der Programmierer sagt, ich möchte, die Funktion soll auf dem Core laufen. Und dieses foo hier, das läuft jetzt nicht wirklich parallel zu unserem Hauptprogramm, sondern unser Hauptprogramm wird unterbrochen in der Zeit. Und auch da kann man sagen, naja, was soll das? Ja, es kann natürlich sein, eine FFT zu berechnen auf dem DSP ist wesentlich schneller als auf dem ARM. Ja, ich möchte aus irgendeinem Grund kann ich hier nicht weiterarbeiten, weil ich erst das Ergebnis brauche. Aber das heißt, dieser Balken wäre dann wesentlich zeitmäßig kürzer wie dieser Balken in dem Fall jetzt. Also auch da macht es Sinn, ich rechne halt auf dem einen oder auf dem anderen. Ja. So, und jetzt gibt es aber noch das dynamische Dispatching, wo ich ihm als Parameter mitgebe Auto. Ja, und das Framework nun selber entscheidet, auf welchem Core lasse ich das laufen. Und dafür braucht es natürlich Entscheidungsmöglichkeiten, die ich Ihnen in der nächsten Folie zeigen möchte. Wie wird das entschieden? Ja, im Moment möchte ich eigentlich nochmal schnell auf den asynchronen Modus zukommen. Ja, weil hier kann ich jetzt ein echtes Multi- oder paralleles Rechnen machen. Ja, ich rufe meine Routine auf dem Core 1 auf hier. Die läuft auf dem Core 1, aber mein Core 0-Programm läuft weiter und wird dann über so eine Callback-Funktion, kriegt er dann irgendwie mit, aha, jetzt ist der Core 1 hier fertig mit der Routine. Ja, und der Rest läuft eigentlich genau gleich. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem synchronen Modus und dem asynchronen Modus. Ja, so, jetzt kommt aber nochmal ganz schnell zu dem dynamischen Modus. Ja, und da haben wir gesagt, okay, lass ihn doch am Anfang vom Programm, lass ihn doch da mal, wenn wir zum Beispiel 3 Cores zur Verfügung haben, die Routine auf allen 3 Cores ausprobieren. Ja, mach da so ein bisschen eine Statistik drüber, wie lange braucht es, und wähle dann immer den schnellsten aus. Und dieses Ding, das wiederholst du alle x Mal. Ja, das heißt, 10-mal zum Beispiel läuft er auf dem DSP und irgendwann probiert er dann automatisch nochmal auf dem Neon, Co-Prozessor zum Beispiel, die Routine und sieht, oh ja, das ist langsamer, das ist immer noch langsamer, also bleibe ich auf dem DSP. Ja, kann man vielleicht sagen, das gibt so ein bisschen Nicht-Determinismus dazu, da rein und sowas. Gut, mit dem muss man einfach rechnen, aber dafür kann es sein, dass man halt die schnellste Lösung auswählt und vor allem im asynchronen Modus. Können wir am Schluss die Fragen machen? Ja, okay, danke. Im asynchronen Modus spielt es ja keine Rolle, auch wenn er mal nicht der schnellste ist, weil der Hauptprozessor kann ja weiterrechnen in der Zeit. Ja? Also das ist auch vielleicht ein bisschen der Preis, den man dafür bezahlt. Vielleicht ist die 10 hier ein bisschen gering, je nach Häufigkeit vom Aufruf von dieser Funktion könnte man dann natürlich auch 1000 oder 10.000 oder was weiß ich machen. Genau. So, und jetzt haben wir natürlich, jetzt reden wir da natürlich nicht nur drüber, sondern wir haben das mal umgesetzt, diese Idee, und haben dort so eine Texas Instruments Plattform ausgewählt, die eben genau so einen schönen asynchrones Ding da hat. Ja, wir haben hier in dem Core drin, haben wir also einen Cortex-8-Prozessor plus einen Neon-SIMD-Co-Prozessor, also gerade so eine SIMD-Einheit. Ja, und dann haben wir hier noch so einen richtig schönen DSP, Digital Signal Prozessor, der also wirklich sehr leistungsstark ist, der auch eigentlich vollständig alleine läuft. Das heißt, der hat allen Speicher, hat der da drin und sowas. Der braucht den anderen nicht. Die können wirklich vollständig parallel laufen. Ja, was wir nicht gemacht haben, auf dieser Plattform gibt es natürlich noch andere Einheiten, die wir jetzt aber noch nicht unterstützt haben, und zwar hauptsächlich darum, weil man keinerlei Dokumentation darüber findet, wie das funktioniert. Also das hält Texas in dem Fall sehr, sehr geheim, diese Spezifikationen von den Geräten, und damit kann man da auch relativ wenig dann machen. Okay, dieser dieser Neon-Co-Prozessor, ja, der ist eigentlich klassisch bei den Cortex-A-Prozessoren, ist der eigentlich standardmäßig dabei, hat 128 Bit breite Register, und ich kann den also bis 8-mal kann ich da eine Beschleunigung rauskriegen, wenn ich dann eben mit 8x16-Bit jeweils rechne und kann damit dann diese Operationen machen. Gucken wir da noch ganz schnell den Befehlsatz an. Der Neon, die Neon-Register, die sind immer noch geshared mit dem, was ARM VFP nennt. Ja, das ist heute ein bisschen obsolet, aber es wird immer noch unterstützt, glücklicherweise. Und man sieht, man hat hier, also auf dem Neon, hat man natürlich schöne Skalar- oder Vektor-Operationen. Ich kann also wirklich achtfach das parallel machen, habe damit bei den Vektoroperationen so die Klassiker, Addition, Subtraktion, Multiplikation, plus noch die Addition dazu, wichtig für die FFT, Bit-Operationen, so einen geschätzten Reziprokwert und so weiter. Also da, man hat da ganz schöne Möglichkeiten eigentlich. Dieser VFP hat auch einen sehr interessanten Befehlssatz mit Multiplikation plus Addition, Division, Quadratwurzel und so weiter. Also man ist da relativ gut bedient. Der kann allerdings nur 32 oder 64-Bit-Zahlen verarbeiten und nicht parallel, ja, diese Einheit. Aber ganz wichtig, die haben ihren eigenen Befehlssatz. Ja. Es handelt sich also nicht wirklich darum, dass ich da ein Programm rüberschiebe oder sowas, sondern ich muss einfach über irgendeine gewisse Art meinem Programm, das ich schreibe, sagen, okay, rechne das nun auf dem Neon. Ja, und da gibt es eine eigene Instruction Set, kann man sagen. Ja, wenn ich nochmal ganz schnell hier zurück auf dieses Bild gehe, man sieht zum Beispiel hier so ein Kommando, FADD, I16 und dann Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, das sind die Register. Und ich sage dem einfach, okay, mach eine Addition, ja, mit jeweils 16 Bit. Ja, also so sieht es dann auf Assembler-Ebene aus, wie das dann geht. Ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn man mit dem Neon oder auch mit dem VFP rechnet, dann kann man nicht asynchron arbeiten. Das heißt, der ARM ist in dem Moment blockiert. Ja. Es ist nicht eine wahre Parallelisierung. Das ist auch noch wichtig nachher, wenn man die Ergebnisse anschaut. Ganz schnell hier so ein bisschen was zur Struktur. Wir haben einfach hier drei Libraries, eine generelle Library und dann für jeden Core gibt es dann nochmal eine Library, wo also dann Routinen oder also nicht wirklich Routinen, aber Datenstrukturen drin sind, die eigentlich dem jeweiligen Core dann entsprechen. Ja, auch hier noch Abhängigkeiten mit anderen Größen, also dieser asynchrone Modus wird also über P-Threads wird das implementiert und so weiter. Also man hat natürlich gewisse Abhängigkeiten damit, aber das Ganze funktioniert, das ist auch verfügbar unter SourceForge. Das heißt, wenn da jemand Lust hat, es sich mal anzugucken, hier so ein bisschen die Routinen, das Target wird ausgewählt über eine Enumeration, einfach wo ich jetzt sage, ARM, Neon, DSP oder dieser automatische Wert oder Weg. Dann hier für den synchronen Modus, wo ich ihm einfach sage, wie heißt die Funktion, die ich aufrufe. Dann die Parameter, die in die Funktion reingehen, die Resultate, die aus der Funktion rauskommen und unten dran noch das Target. Ja, der asynchrone Modus ist noch ein bisschen erweitert. Man hat auch wieder die ersten vier Werte und am Schluss einfach noch eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn der Core fertig ist. Und dann wird diese Funktion eigentlich aufgerufen. Es gibt noch weitere Funktionen, wenn Sie da Lust haben, sich das anzuschauen, entweder auf dem Source Code gucken oder in der Dokumentation vom Source Code oder dann die Folien, die sind ab nächster Woche, werden die hier online sein. So. Also das funktioniert soweit und jetzt haben wir hier mal Messungen gemacht, so eine Matrix-Multiplikation, irgendwie 148 mal 148 Punkte Multiplikation. Also es sind 148 mal 148 Matrix und davon 2 multipliziert. Das ist der Algorithmus. Ja, man sieht hier, aufpassen, hier haben wir eine logarithmische Skala, ja. Das Ganze hat ein quadratisches Verhalten, das sieht dann so wirklich so aus, also das funktioniert ganz gut. Und jetzt fällt eigentlich sofort auf, wenn man sich das anschaut, die blaue Kurve ist eigentlich die schlechteste, ja, auf dem ARM. Dann haben wir die grüne mit dem DSP, die ist ein bisschen besser wie der ARM, aber unser Neon, unser SEMD ist eben noch besser. Und da stellt sich schon die Frage, warum ist eigentlich der DSP so schlecht? Der DSP ist genau für das gemacht. Das ist eine Rennmaschine eigentlich, so ein DSP. Ja, wo es mit vielen Daten verarbeiten geht, da ist der jedem anderen Prozessor überlegen. Ja, und warum schneidet der so schlecht ab? Und dazu muss man sich nochmal ein bisschen überlegen, naja, wie kommen eigentlich die Daten von unserem ARM-Prozessor auf den in den DSP rein? Ja? Und dadurch, dass sie eigentlich hier völlig getrennt sind, also der hier hat seinen eigenen Cache und seine eigene ROM und RAM und so weiter und muss hier über einen relativ weiten Weg hier rübernehmen, das hat uns gewisse Sorgen bereitet. Und wir haben dann etwas genommen, was Texas Instruments also vorschlägt, das sogenannte DSP-Link, ja, wo eben genau, also das ist auch wieder ein Framework, das uns ermöglicht, Daten zu übertragen. Und bei Messungen, die wir gemacht haben, haben wir einfach gesehen, mein Gott, dieses Ding, das ist richtig langsam. Ja, also das ist eigentlich nicht brauchbar. Ja, man hat hier, es wird über Messages werden die Daten übertragen, und da muss man also Message allozieren, Message reingeben und dann Message wieder rausholen und man sieht, je nach Daten, wie viel Daten ich da reingebe, desto wird zum Beispiel die Datenrückholung vom DSP in den ARM rein, die braucht einfach ewig lange. Ja? Man kann das so nochmal so darstellen, auch indem man sagt, naja, wir schauen mal die Gesamtzeit und nur die Datenübertragungszeit und man sieht einfach, dass eigentlich ja, die Rechenzeit, die ist da absolut vernachlässigbar. Ja, absolut vernachlässigbar. Und wenn man die in den Griff kriegen würde, dass man die einfach einigermaßen schnell macht, dann hätte man da richtig eine gute Rechenmaschine eigentlich. Ein bisschen komplexeres Beispiel, ich habe schon öfters erwähnt, die Fast-Fourier-Transformation, im Prinzip wieder genau das Gleiche, also logarithmische Skala hier, gerade hier, weil der FFT ist immer ein etwas logarithmisches mit der Anzahl der Datenpunkte und man sieht eben auch hier wieder, dass der Neon viel, viel besser abschneidet als der DSP. Auch wieder dadurch, Datenübertragung beim Neon ist mehr oder weniger vernachlässigbar, gibt es nicht viel. Also das geht schnell und die Datenübertragung zum DSP geht einfach sehr, sehr, sehr langsam. Ne? Auch hier wieder schnell diese DSP-Kommunikation gegen die komplette Zeit. Auch hier wieder die meiste Zeit wird eigentlich damit verschwendet, muss man sagen, die Daten hin und her zu schaufeln. Nochmal ein Beispiel, Konvolution, also Matrix-Convolution, wieder genau das gleiche Ergebnis. Neon ist einfach der schnellste, dann der DSP und dann der ARM. So, um jetzt auch ein bisschen diese Modi, synchroner, asynchroner Modus, asymmetrisch und alles Mögliche dazu ein bisschen anzuschauen, haben wir mal ein reelleres Beispiel genommen, Bildverarbeitung, Kantenerkennung, für die Leute, die sich schon mal mit Bildverarbeitung auseinandergesetzt haben, die wissen das, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktionalität in der Bildverarbeitung. Einfach, ich möchte Kanten erkennen, das sind einfach verschiedene Algorithmen, die es da gibt, man sieht es hier mal so ein bisschen als Beispiel. Und wir haben hier jetzt mal die Messungen gemacht mit zwei verschiedenen Algorithmen, der Boxplorer und der die Edge Detection, stehen viele Daten auf der Folie. Vielleicht nur ganz schnell zum Erklären, wir haben dann noch die CPU, also den ARM-Prozessor, noch durch weitere Prozesse ein bisschen belastet, ja, teilweise. Und dann haben wir das manuell auf die drei Cores hier verteilt und haben damit auch feststellen können, als Referenz funktioniert der dynamische Modus, das heißt, dass es automatisch dispatcht. Funktioniert das? Das funktioniert tatsächlich und man sieht jetzt hier schon, dass je nach Modus hier man eigentlich alle möglichen, also entweder ist der Neon, meistens ist der Neon schneller, aber es kann auch sein, dass der DSP am schnellsten ist. Also jeweils die größte Zahl bedeutet, das sind die Frames pro Second, die er da rechnen kann. Und auch der DSP ist schneller und das kommt natürlich daher, dass ich, wenn ich das auf den DSP rüberschaufel, dann kann ich wirklich echtes paralleles Bearbeiten machen. Ja? Während ich das mit dem Neon nicht kann. Der ARM-Prozess blockt, solange der Neon rechnet. Ja? Das ist leider so, aber ist leider nicht zu beheben. So, wir sind etwas enttäuscht von den Ergebnissen, wir haben da mehr erwartet, aber es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Also, das erste Mal, dieses DSP-Link, was da zu dem DSP rüberführt, ja, das ist eigentlich selbst von von Texas wird das nicht mehr unterstützt. Sicherlich nicht wegen uns, aber vielleicht ein bisschen durch ein weiterer Versuch, dass es einfach nichts taugt, haben sie entschlossen, das also nicht mehr weiter zu pflegen, das DSP-Link, und sind da dran, etwas anderes zu machen. Es nennt sich dann IPC3X, also der 3-Punkt und dann die Version hinten dran. Es gibt erste Versionen davon, die da funktionieren. Wir haben das auch schon implementiert, zumindest teilweise in SOSOC, aber ich kann hier im Moment noch keine vernünftigen Ergebnisse präsentieren. Was sicher ist, es geht schneller, aber nicht um Faktoren. Ja, die Problematik bleibt. Ja, dann die zweite Verbesserungsmöglichkeiten, die wir überlegt haben, noch dann natürlich, dass wir da selber versuchen, irgendetwas, ja, so ein gemeinsamer Speicherbereich, wo man einfach Daten schnell rüberbringt. Ja, weil ich glaube, dann wäre unser Ansatz interessant. Im Moment taugt da noch nichts, aber dann wäre er eventuell interessant. Leider auch wieder hier das Problem, die Hersteller, die halten die Internas von ihrem Ding einfach geheim. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil man könnte da was machen und wir sind sicher ein zu kleiner Partner und Linux interessiert sie wahrscheinlich sowieso nicht so richtig, dass wir da Zugriff hätten auf diese Möglichkeiten, dann da einfach selber was zu stricken. Andere Möglichkeit ist natürlich, das Ding funktioniert ganz, ganz gut, wenn wir ganz wenig Daten nur übertragen. Eventuell sogar gar keine Daten. Ja, auch dann kann man sagen, okay, der nudelt irgendwo im Hintergrund etwas, stimuliert von unserem Funktionsaufruf. Wenn ich wenig Daten rüberschaufel, geht es schnell. Ja, und dann habe ich ein echtes Multiprocessing und es ist leider noch keine vernünftige Applikation dazu eingefallen, wo man das mal reell prüfen könnte oder reell machen könnte. Ja, dann haben wir natürlich so ein bisschen Hoffnung auch an die Community, dass doch der eine oder andere an der SOSOC-Idee gefallen findet und dann auch ein bisschen Input reinbringt. Vielleicht auch durch wahre Anwendungen, weil das ist immer, wenn man so, man macht irgendeinen Algorithmus, um es mal auszuprobieren. Ist halt doch was anderes, wie wenn man eine wahre Anwendung oder ein wahres Problem hat, ja, was man lösen muss. Ganz klar. Ja, wer es interessiert, ist vorhanden, die Sourcen sind zur Verfügung gestellt, kann sich mal sich angucken, mal installieren und gucken, ob man da was machen kann. So, jetzt habe ich noch 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit, glücklicherweise, und dann möchte ich noch ein weiteres Beispiel bringen, und das ist, wie kann man denn so grafische Processing-Units, grafische Coprozessoren einbinden. Ja. Ich rede jetzt nicht mehr über SOSOC. Wenn man natürlich als erstes hat man ja den Eindruck, mit so einem grafischen Prozessor, der da hochgradig parallelisiert irgendwie Pixel berechnen kann, vielleicht kann ich das ja auch verwenden, um General-Purpose-Zeug zu machen. Ja, um das einfach diese Rechenkapazität zu verwenden, um richtig schnell auf meinem Core rechnen zu können. Unabhängig von der Grafik jetzt. Ja? So, und dann natürlich das Erste, was man sieht, wir haben auf dem Embedded-Bereich sind wir auch wieder 2-3 Generationen hinten dran. Ja, 2-3 Generationen hinten gegenüber dem Desktop. Der Desktop ist einfach interessanter für die Hersteller als der Embedded-Bereich. Ja? Und für diesen Desktop-Bereich, da gibt es natürlich das Framework CUDA, ja, wurde heute Morgen auch schon mal erwähnt, und das ist eigentlich wirklich genau auch dafür gedacht, um nicht grafische Berechnungen auf so einer hochparallelisierten Plattform wie einer GPU ausführen zu können. Ja. Leider, CUDA ist natürlich ein Standard von Nvidia, das heißt, die möchten natürlich ihr Zeug supporten und es läuft einfach nicht auf anderen, zumindest mal nicht auf Embedded-Plattformen. Ja. Leider, genau. Ja, um dort auch mal ein bisschen Versuche zu machen und das schon mal ein bisschen auszuprobieren, was da möglich ist, haben wir mit so einem ARM-Prozessor und die Mali GPU berechnet. Es gibt zwar jetzt inzwischen die 600er oder 600er Familie, sind aber noch nicht wirklich oder nur sehr beschränkt auf dem Markt erhältlich. Ja? Also wir haben ja so ein Cortex-A8 wieder genommen und da ist eben so eine Mali-GPU drin und haben das da mal angeschaut. Und dann ist klar, wenn man mit so grafischen Prozessoren arbeiten, dann ist OpenGL natürlich der Standard der Wahl, kann man sagen. Das heißt, es gibt so eine Pipeline hier, wo aus Vertices, die eigentlich Punkte im dreidimensionalen Raum sind, kann er dann da irgendwelche primitive Figuren, sind meistens Dreiecke, die man dann zu Vierecken oder zu irgendwelche Polygone zusammenschließen kann, ja, dann rastert er das, er gibt hier nochmal so einen Pixel-Shader drüber und macht dann zweidimensionale Schritte in diesem dreidimensionalen Raum da drin, was man ihm sagen kann. Und das ist also etwas, was völlig autonom läuft, das heißt, ich muss das auch nur konfigurieren und kann dann von diesen Leistungen auf dem gesamten Bildschirm eigentlich nützen. Und ich habe hier in diesem sogenannten Vertex-Shader und im Pixel-Shader oder Fragment-Shader, wie der auch genannt wird, habe ich die Möglichkeit, ihm Funktionalitäten auch einzuprogrammieren. Also auch wieder genau das, was wir eigentlich wollen. Wir möchten ein Programm schreiben können, das in die GPU laden und der führt das dann aus. Ja, hier nochmal diese Pipeline ein bisschen genauer. Ich habe also die Möglichkeit, Programme hier in den Vertex und in den Fragment Shader hinein zu laden. Die machen irgendwas mit den Daten, die dann hier rüber reinkommen und dadurch durch die Pipeline durchgeführt werden. Ja. Schauen wir das schnell an. Der Vertex Shader, der ist eigentlich zur Berechnung von 3D-Objekten, steht der zur Verfügung. Ja, das Programm, das ich ihm da reinprogrammiere, das wird für jeden Vertex einmal ausgeführt. Ja, da läuft also jeder Vertex läuft da drüber. Ja, und der Fragment Shader macht das Gleiche eigentlich auf dem Pixel, auf Pixelebene. Das heißt, ich kann mit diesem eigentlich normalerweise berechne ich die Farben, die jeder Pixel nachher jeder Pixel hat dann. Ja, und das sind Programme, das ist eine Programmiersprache, die ist ein bisschen wie C, ja, das ist ein abgestumpftes C. Und so weiter. Also man hat gleich ähnliche Datenstrukturen, man hat Programmflusselemente, Schleifen, For, Ifs und so weiter. Ich kann auch arithmetische Operationen machen und wo er besonders stark ist, weil das brauche ich bei der grafischen Programmierung, einfach bei Vektor- und Matrixoperationen. Das heißt, da ist das Ding richtig, richtig schnell und man kann dann auch solche Umdrehungen machen. Man gibt ihm irgendein Bild und sagt, dreh das mal um irgendeine Achse hier. Ja, das geht also beliebig schnell. Ja, weil das ist eigentlich nur eine Matrix-Operation auf dieses Bild angewandt und damit kriege ich dann solche Dinge. Hier, das ist jetzt nicht auf einer Embedded-Plattform, das ist ein Beispiel, das habe ich irgendwie im Internet gefunden, von so einem animierten GIF, wo das mal zeigt, wie das geht. Ja? Auch, wie gesagt, hier mit dem OpenGL sind wir einfach wieder ein paar Versionen hinten dran, was da auf dem Desktop geht. Also, wenn man auf dem Desktop schon tolle Sachen machen kann, heißt es noch lange nicht, dass das auf der Embedded-Seite auch geht. Erstens, weil die Version hinten dran ist und weil der Funktionsumfang und die Pipeline etwas anders im Embedded-Bereich strukturiert ist, sodass man da dann doch wesentliche Einschränkungen auch hinnehmen muss. Ja? Leider gibt es natürlich eine Menge Einschränkungen. Es ist wahnsinnig faszinierend, damit was zu machen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt die Daten von so einem Bild hier wieder reinnehmen will in meinen ARM-Prozessor, ja, habe ich einfach Einschränkungen von der Genauigkeit von den Daten. Ja. Keiner weiß eigentlich, warum es diese Einschränkungen gibt, ob das interna sind von dem Prozessor oder warum es die gibt oder ob sie es vielleicht absichtlich machen, weil man diese GPUs gar nicht dafür einsetzen möchte, dass man sie für anderes brauchen kann. Ja, schade. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung ist auch wieder relativ gering, vor allem bei der Datenrückgabe. Und dann, das ist wieder das größte Problem, die geben einfach ihre Spezifikation nicht raus. Ja, das heißt, man weiß eigentlich nicht, wie das Zeug funktioniert, dass man da ein bisschen optimiert irgendwas machen kann. Ja, die Libraries, die sind einfach closed source und dann haben wir mal. Dass man sieht, was das trotzdem macht, also was man mit dem Shadern eigentlich machen kann. Hier so ein klassisches Beispiel, die Fraktale, das kennen Sie alles. Schöner Algorithmus, den ich aber für jeden Pixel da durchführen muss. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, einfach hier auf dem ARM und dem Mali, dann sieht man da doch einen nicht unerheblichen Faktor, also von was haben wir da, 50 oder sowas ist man schneller. Ja? Und das ist jetzt wirklich ein Programm, was auf dem Mali läuft. Das heißt, die gesamte Berechnung von dieser Mandelbrotmenge läuft auf dem Mali. Kleines Programm, sehr ähnlich, was man da rüber schiebt und da reingibt. Und dann ist er doch, wesentlich schneller. Ich rede Müll, das ist nicht, sind nicht 50, sind natürlich nicht 50, für Faktor 20 schneller. Ja? Entschuldigung, ich habe da getäuscht. Okay, aber immerhin ein Faktor 20, das ist doch schon gar nicht so schlecht. Ja, um dieses Problem jetzt zu beheben mit dem Closed Source, gibt es da einen ganz interessanten Reverse Engineering Projekt, der sogenannte Lima-Treiber, wo sich also wirklich einer mal angefangen hat, die ganzen Codes, da, die darüber geschickt werden, zu analysieren und dadurch dann, das ist jetzt nur ein Teil, wirklich von der Hardware versucht hat, das da rauszuziehen, wie funktioniert das. Heidenarbeit natürlich, wen es interessiert, hier einfach unter limatreiber.org. Und das ist ein Treiber, der läuft einfach nur auf der Mali, oder läuft auf der. Das ist einfach ein Reverse Engineering von diesem Mali-Chip. Ja, weil, wie gesagt, der ist einfach wieder streng geheim. Gut, so als Abschluss, jetzt sind wir wirklich am Ende, möchte ich noch ein kleines, vielleicht fast historische Geschichte berichten, und das ist der sehr berühmt, vielleicht auch berüchtigte Zell-Prozessor. Damals entwickelt für die PlayStation 3, war glaube ich 2007 oder sowas, war es die zukunftsweisende Technologie, einen Power-Processing-Element ihm zu geben und dann noch 8 von diesen Synergistic-Processing-Elements. Also auch wieder so eine ganz, ganz schöne asymmetrische Struktur. Einer, der macht das Programm und die rechnen eigentlich nur grafische Effekte oder physikalische Effekte. Jeder einzelne ist programmierbar, also wirklich ganz, ganz tolle Sache. Im Endeffekt muss man einfach sagen, das Ding, das war ein voller Flop. Wurde 3-4 Jahre später eingestellt mit der Produktion. Und die Frage ist schon, wieso? Tolle Rechnung. Wirklich damals hat man gedacht, das ist die Zukunft. Super, toll, endlich wagt es mal jemand, sowas zu machen. Eigentlich voller Flop. Ja, warum? Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Stelle in einem Buch gefunden mit dem Namen Programming the Cell Processor. Schönes Buch übrigens, wo man das wirklich versteht, wie das Zeug funktioniert. Und im Epilog gibt der Autor eine ganz, ganz schöne Geschichte und sagt, naja, gehen wir zurück ins Mittelalter mit der Musik. Damals war Musik hauptsächlich polyphon, irgendjemand hat eine Flöte gespielt oder sowas. Und plötzlich kommt jemand auf die Idee und sagt, lass uns da doch mal eine zweite Flöte oder eine Leier oder eine irgendwas Trommeliges noch damit reinnehmen. Und die spielen zusammen. Die spielen nicht das Gleiche, sondern die spielen zusammen. Ja, aber was Unterschiedliches. Ja? Und ganz viele von den damaligen Komponisten haben einfach gesagt, erstens, es kann gar nicht funktionieren und zweitens, das verstehen wir nicht. Und es gab einfach wenige und damit war dann, zumindest in der Musik, wurde dann die Barockzeit kreiert. Bach und Vivaldi und diese, die haben das hingekriegt und haben die Welt, denke ich, mit ganz schöner polyphoner Musik bereichert, weil sie einfach verstanden haben, wie das zusammenspielen muss. Und ich denke, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Parallelitäten zur Programmierung heute. Wir denken immer noch auf Einzelcores. Wir denken in Algorithmen. Wir haben diese Denkweise nicht, das zu verteilen. Ja, uns fehlen vielleicht auch ein bisschen die technischen Mittel, das vernünftig zu machen. Aber ich glaube, hauptsächlich geht es um die Denkweise. Das war das Problem bei dem Zellprozessor. Die Leute, die Programmierer, haben sich nicht mit den Möglichkeiten anfreunden können. Ja? Und es ist klar, Leute meiner Generation, wir sind zu alt, um diese neue Denkweise zu machen. Aber hier haben wir viele, viele junge Menschen. Und ich möchte Sie einfach aufrufen, versuchen Sie, diese neue Denkweise irgendwie in ihre geistigen Möglichkeiten dort reinzubringen. Und Sie werden die Generation sein, die dieses Multiprocessing, dieses asymmetrische Multiprocessing wesentlich voranbringt. Und mit dem kleinen Aufruf möchte ich schließen und möchte mich da bedanken. Jetzt geht mein Ding nicht mehr. Möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit, erstens hier und zweitens auch bei der ganzen Equipe, die da also an dem SOSOC-Projekt mitgearbeitet haben. Es wird sicherlich auch noch teilweise ein bisschen weitergehen. Einzelne Leute noch, auch Texas Instruments, mit denen wir sehr eng in Kontakt waren, also die haben uns auch unterstützt ein bisschen dort in dem Projekt. Vielleicht konnten wir so einen ganz kleinen Teil dazu beitragen, dass man sich einfach mal klar wird, was das bedeutet. In der Umsetzung gibt es sicherlich noch Schwächen, aber man muss ja auch nicht jedes Problem lösen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich habe jetzt noch 5 Minuten, 10 Minuten Zeit für eventuelle Fragen. So, da waren schon ein paar Fragen.
Ja, also erst.
Ja, es ist schon an. Sie müssen.
Ja?
Oder? Also dann wiederhole ich die Frage, ist gut, dann, wenn es nicht geht. Ja. Stellen Sie die Frage, bitte. Jetzt geht's.
Also erstmal bin ich der Meinung, vielleicht haben die Chips eher eine Chance, wenn man halt einfach den stärkeren Prozessor weglässt und nur Dumme drauf hat. Dann kann man sich wenigstens auf einem systematischen Ansatz da nähern. Mhm. Aber die Frage, die ich stellen wollte, ist ja was ganz anderes. Die kam vorhin ja schon auf und die ist auch geblieben. Wir haben ja ein Problem. Das 11-Daten-Format hat ja eigentlich keine Unterstützung für heterogene Binaries. Und wenn ich jetzt etwas bauen will, wo in dem Binary Codebestandteile drin sind, die für unterschiedliche CPUs gedacht sind, dann wird das irgendwie ja so nicht funktionieren. Wie wird die Steuerung gemacht? Also gibt es da irgendwas, wo man vorher sagen kann, also für dieses Stück, also für diese Sorte CPU erfolgt, also finde ich das Binary unter diesem Pfeilnamen oder wie erfolgt die Steuerung, wenn ich halt jetzt, sagen wir mal, für 3 verschiedene CPUs Implementierungen des gleichen Algorithmus habe, damit ich die dann halt ausprobieren kann?
Okay, das ist natürlich eine sehr gute Frage, die ich jetzt auch gar nicht ohne weiteres für die nächsten 50 Jahre beantworten kann, weil da wird sich sicherlich noch viel tun. Ich kann Ihnen nur sagen, wie wir das jetzt beim SOSOC gelöst haben oder wie wir das angegangen haben. Wir haben natürlich gesagt, okay, jeder Core hat seine eigenen Tools, also eigenen Compiler. Und da ist es in der Tat so, dass wir quasi die Funktionen in Binaries kopiert haben für jeden einzelnen Core. Ja? Also das heißt, jeder Core hat sein eigenes Binary. Da sind natürlich dann mehrere Funktionen drin und das SOSOC bietet also die Möglichkeit, dass dann die entsprechende Funktion auf dem jeweiligen Core ausgeübt wird. Aber es ist in der Tat so, dass ich quasi meinen Algorithmus für ein DSP schreiben muss, coden muss irgendwie, dann auch kompilieren für diesen Core, das dann als Binary zur Verfügung gestellt wird und am Anfang beim Aufruf des Projekts wird einfach das Binary in den Core hineingeladen. Jetzt beim Neon ist es natürlich ein bisschen anders. Beim Neon, da geht es ja um einen Befehlssatz. Das ist nicht wirklich ein Programm, was darüber geladen wird, sondern ich rufe einfach auf Assembler-Ebene nicht ein Kommando auf, eine Instruktion auf, die auf dem ARM läuft, sondern die auf dem Neon läuft. Ja? Und da brauche ich natürlich dann die entsprechende Hilfe vom Compiler dazu. Und gerade der GCC, der kann das. Ja? Ich muss ihm natürlich im Source Code muss ich ihm natürlich sagen, okay, führ mir dieses jetzt mal auf dem Neon aus. Ja, das heißt, in der SOSOC-Bibliothek sieht es so aus, dass ich dort einfach 2 Funktionen drin habe, einmal für den ARM und einmal für den Neon, aber eigentlich im gleichen Source-Code oder im gleichen Source-Code-Paket eigentlich.
Ja. Okay, und für die anderen Kerne lädt man das rein, das heißt, man muss sich was aussuchen, was da dann auch in dessen RAM reinpasst und man hat einen schlafenden Code, den man dann gezielt anspringen kann.
Genau. Also man kann wirklich vielleicht kann ich da nochmal ganz schnell zurückgehen, weil da sieht man das eigentlich schon ganz gut, wie das gemacht ist. Er will nicht mehr. Super. Keine Ahnung. Naja, gut. Doch, jetzt geht er weiter. Gehen wir nochmal ganz schnell in das eine Bild hier. Entschuldigung, braucht ein Weilchen. Hier, gehen wir nochmal in dieses Bild hier zurück. Und man sieht hier schon, man kann es hier sehen, der hat hier ROM, der hat ROM-Speicher auch drin. Da sieht man es doch, man sieht hier. Ja? Er hat hier ein ROM, das heißt, ich kann den Chip programmieren, ganz normal. Ja, hier rüber kann ich ihn programmieren. Und dadurch sind die Funktionen in dem Chip drin. Ja? Und das muss natürlich auch das Ziel sein beim SOSOC, dass man irgendwann mal eine Library hat mit relativ vielen von den Funktionen, die da zur Verfügung stehen. Und dann rufe ich die einfach völlig transparent, kann ich die aufrufen auf jedem Ding. Okay? Gibt es weitere Fragen?
Ja? Habt ihr mal drüber nachgedacht, quasi so den letzten Kompilierungsschritt zu dynamisieren, also quasi diesen OpenCL-Ansatz, den es ja schon gibt, plus so weit zu treiben, dass ich halt nicht mehr heterogenes System zwar habe, aber das wie ein heterogenes System halt verwendet. Also beispielsweise, dass ich irgendeinen Prozess einfach auf der GPU laufen lasse oder auf der CPU und mir das eigentlich vollkommen egal ist.
Also die Gedanken waren natürlich am Anfang schon, gingen in die Richtung, aber wir haben gedacht, naja gut, es gibt OpenCL, das muss man jetzt nicht nochmal entwickeln. Ja? Und haben deshalb gesagt, wir wollen ganz bewusst mal was anderes noch machen.
Ja, mir ging es halt wesentlich mehr über den OpenCL-Ansatz.
Ah, okay.
Da geht es ja darum, dass ich schon irgendwie meine Hardware habe, dort meine Aufgabe habe und die Aufgabe nur auf dieser Hardware erledigt wird. Und das halt noch mehr dynamisieren, dass ich halt irgendwie diese Hardware-Komponente vollkommen weg abstrahiere.
Mhm. Ja, also eigentlich widerspricht es ein bisschen dem Open, dem SOSOC-Ansatz. Ja, sowas. Aber ist sicherlich eine gute Idee, da mal auch das noch weiter zu überlegen. Ja. Entschuldigung, ich bin einfach ein bisschen von der Zeit her knapp. Dankeschön.